Die Art, wie wir sterben, zeigt, ob wir richtig gelebt haben. Um das zu veranschaulichen, teile ich heute zwei Patientenfälle aus dem Krankenhaus mit euch. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Wer als Arzt in der Patientenversorgung arbeitet, der sieht viele Menschen sterben. Und wer lange dort arbeitet, der sieht viele Menschen sterben. Der Tod, der wird dadurch zu etwas Alltäglichem. Und mich hat es trotzdem immer berührt. Und ich hatte eben den Eindruck, dass die Art, wie wir uns am Ende verabschieden, einiges darüber aussagen kann, wie wir in den Jahrzehnten vorher gelebt haben. Und das möchte ich heute an zwei Fallvignetten veranschaulichen, nämlich dem Herrn Müller und der Frau Meier. Die hießen natürlich anders, aber so haben sie trotzdem einen Namen und ist für euch greifbarer. Der Herr Müller, das ist der erste Patient, 72 Jahre. Der hatte seit Jahren schon chronische Erkrankungen, hat viele Tabletten genommen, war so ein klassischer multimorbider Patient. Die abgezockten Assistenzärzte, die sprechen dann oft von dem internistischen Polytrauma. Also wenn die Patienten so viele Tabletten zum Frühstück essen, dass sie danach gar keinen Hunger auf das echte Frühstück mehr haben, dann kann man ja ahnen, was der für eine Patientenakte hatte. Und zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, da hatte er aktuell eine neue Krebsdiagnose. Es war nämlich damals schon die dritte. Die anderen, die hatte er alle so halb überwunden, beziehungsweise die wurden kurativ therapiert. Und jetzt war er aber bei mir auf Intensivstation und hatte ehrlicherweise eine sehr schlechte Prognose. Und in solchen Fällen, wenn jemand Karacho-Medizin möchte, dann bekommt er sie und dann möchte ich sie auch niemandem absprechen. Also unser Medizinsystem, Gesundheitswesen kann das leisten und dann ist es auch legitim, wenn man das in Anspruch nimmt. Ein Problem ist, denke ich, dass diese Medizin oft an Menschen vorbeigeht. Also vor allen Dingen bei den Onkopatienten habe ich das oft so erlebt, dass dann leider niemand den Mut hat, weder Patienten noch die Angehörigen, aber eben auch wir Ärzte nicht, mal tief Luft zu holen und zu fragen, okay, was machen wir hier eigentlich? Und das habe ich aber versucht mit dem Herrn Müller. Also ich habe mich in der ruhigen Minute mit seiner Frau und ihm hingesetzt und habe gesagt, Herr Müller, es sieht so und so aus. Ich kann Ihnen, wenn ich ehrlich bin, keine genaue Prognose machen, aber das beste Szenario wäre ungefähr X, das ungünstigste, das wäre ungefähr Y, und das Wahrscheinlichste, das wäre ungefähr Z. Und dann habe ich ihn gefragt, was meinen Sie denn? Wie können wir denn jetzt gut für Sie da sein? Und ich hatte das Gefühl, ich komme gar nicht an ihn dran. Also er hat gesagt, ich will alles, ist mir egal. War so sehr eingeschossen. Und auch in diesem eben längeren Gespräch bin ich nicht an ihn rangekommen. Und das Ende vom Lied war, er hat dann weiter also die Maximalversorgung bekommen, ist dann auch runter von Intensivstation auf die Normalstation, kam dann aber ein paar Tage später wieder, lag dann noch ein oder zwei Wochen und ist dann verstorben. Das war der erste Fall, der Herr Müller. Und der zweite Fall, das ist die Frau Meier. Die Frau Meier, die war schon 96 und die kam mit einem relativ banalen Infekt, beziehungsweise ist das so mit einer Lungenentzündung, die sie hatte, so dass man die total gut therapieren kann, kriegen die Leute ein paar Tage intravenös Antibiotikum und dann sind die meistens wieder fit. Ja, aber bei älteren Menschen kann sich dann doch ein bisschen ziehen und so war es auch bei ihr. Also die war bis dahin relativ gesund, das war so eine zähe Bauersfrau und wir haben sie dann antibiotisch anbehandelt, dann wurde es etwas besser, aber irgendwie doch nicht, war dann so ein protrahierter Verlauf und dann hat man in der Lungenaufnahme hat man fraglich eine bösartige Raumforderung gesehen und dann wurde weitere Diagnostik geplant. Und es war aber so ein Hin und Her. Also ich habe eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass sie das eigentlich nicht wollte. Und die Medizin, die Familie, die hat aber sehr für diese Maximaltherapie plädiert oder für das, was man eben dann so macht in so einer Situation, wenn da in der Lungenaufnahme sowas ist, was man nicht einordnen kann und was nicht so gut aussieht. Und dann habe ich irgendwann mit ihr und ihrem Sohn, ihr Mann war schon verstorben, hatte ich ein ganz schwieriges, schmerzhaftes Gespräch, weil ich ähnlich wie beim Herrn Müller mich einfach in Ruhe mit ihnen hingesetzt habe und habe gesagt, okay, was können wir denn jetzt für sie tun? Was ist denn in ihrem Sinn, Frau Meier? Und dann war es auch in diesem Gespräch so ein Hin und Her und es war ein bisschen Familie gegen Frau Meier und Frau Meier gegen Familie. Also die Frau Meier, die wollte das nicht und die Familie aber schon und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann habe ich irgendwann gesagt, also ich versuche mal zu formulieren, was ich jetzt von Ihnen verstehe, Frau Meier. Ich verstehe, dass Sie diese ganzen Untersuchungen, dass Sie die nicht möchten und haben auch das so und so verstanden, also Sie können das einordnen. Und was sie sich aber wünschen, ist, dass wir jetzt einfach gut für sie da sind. In dem Sinn, dass wir unser Bestes geben, dass sie keine Luftnot haben, keine Schmerzen haben. Und sie wissen aber, dass sie dann absehbar versterben werden. Wir wissen nicht genau, wann, aber dass es so ist, darauf müssen wir uns einstellen. Und das könnt ihr euch ja vorstellen. Also wenn ich das jetzt so erzähle, dann kriege ich auch noch ein bisschen Pipi in den Augen, weil das war so traurig. Also der Sohn, der da auch in der richtigen Not war, hat gesagt, aber ich kann doch jetzt nicht so meine Mama gehen lassen und diese Entscheidung treffen und hat sich ganz überfordert gefühlt und die Frau Meier selber natürlich auch. Ja. Aber als ich das so gespiegelt habe, hatte ich eines der krassesten Erlebnisse in den Tausenden von Patientenbegegnungen, weil ich habe das gesagt, ich saß relativ nah bei ihrem Bett und dann hat sie meine Hand genommen und gesagt, ich bin bereit. Und dabei hatte sie so ein Strahlen in ihrem Gesicht. Das macht mir wirklich Gänsehaut. Und es klingt vielleicht auch, jetzt erzähle ich das so im Podcast, klingt das total komisch. Hä? Was ist denn das für eine schräge Situation oder so? Aber in diesem Moment, da war die einfach so im Reinen mit sich, so integer und so klar in ihrer Entscheidung, dass es mich also ins Mark berührt hat. Das sind die zwei Fälle, die ich euch vorstellen wollte, an denen wir jetzt ein paar Überlegungen durchgehen können, weil natürlich würden sich die meisten Menschen, und das habe ich jetzt noch gar nicht zu Ende gesagt, also die Frau Meier, die haben wir dann auf ein Palliativkonzept umgestellt, das heißt nicht, dass man den Leuten Morphin spritzt und sie dann in 3 Stunden gehen, sondern das heißt einfach, dass man eben symptomatische Therapie macht und das, was die Leute eben brauchen. Und das so ein Palliativkonzept im ambulanten Bereich, das kann sich über Jahre ziehen. Im stationären Bereich ist das eher nicht so natürlich, aber wir haben dann eben geguckt, dass es ihr gut geht. Also haben symptomatische Therapie gemacht, gute Mundpflege. Sie hat das zu essen bekommen, was sie wollte. Und wenn sie nichts essen wollte, hat sie halt nichts gegessen. Und es war dann relativ schnell so, dass sie einfach ganz müde wurde und dann eben auch verstorben ist nach einigen Tagen. Das war die Frau Meier. Und ich finde, was man jetzt von ihr lernen kann, oder erstmal kann man wahrscheinlich sagen, dass die meisten Menschen sich so ein Ende wünschen würden. Und ein Ende mit so viel Klarheit und irgendwie einer runden Biografie. So schien es in diesem Moment. Und das kann man ja nicht durchrechnen und irgendwas dafür tun, dass man die Garantie hat, dass man sich so verabschiedet wie die Frau Meier. Nein, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten und systematisches Risikomanagement. Und speziell bei ihr hatte ich auch den Eindruck, dass sie Glück hat, in Anführungszeichen. Mir kam so das alte Wort Gnade bei ihr. Da hatte der liebe Gott, an den sie übrigens sehr geglaubt hat, Gnade mit ihr, dass er sie so und auf diesem Weg zu sich geholt hat. Das ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich. Also wenn jemand einen schlechten Start ins Leben hat und Eltern, die ihre Probleme haben und sowas, dann ist es viel schwieriger, wahrscheinlich so eine Biografie hinzulegen, als die Frau Meier, die irgendwo auf dem oberbayerischen Kaff auf die Welt gekommen ist, eine ganz naturverbundene, ursprüngliche Kindheit hatte und so irgendwie alles heil war auf eine Art. Und ich habe auch, also vor allen Dingen bei jüngeren Menschen, wenn die verstorben sind, da war ich oft sehr am Hadern mit eben dem Chef da oben. Es gibt ja den Spruch, am Ende ist immer alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und das stimmt einfach nicht. Also wenn ich irgendeine 27-jährige Mutter an Brustkrebs versterben sehe, das ist einfach sau unfair und total schicksalshaft. Und da gibt es auch nichts schön zu reden oder irgendwie gut zu heißen. Nicht, dass man da an Punkten vielleicht auch was lernen kann oder das irgendwie dann einordnen muss, um nicht den Glauben an die Welt zu verlieren. Aber das ist einfach, das ist total unfair. Und es hat nicht jeder das Glück, mit 96 im Bett zu liegen und diese Entscheidung so zu treffen, wie die Frau Meier das getan hat. Und nichtsdestotrotz ist sie für mich eine riesige Inspiration gewesen. Und ich denke regelmäßig an sie, weil sie hatte immer Menschen um sie, mit denen sie gute Beziehungen hatte. Ja, also das Patientenzimmer, das war dann voll in diesen letzten Tagen. Ich kam da rein zur Visite und ich bin eigentlich direkt wieder raus, weil ich gesehen habe, die ist so gut aufgehoben, die braucht mich überhaupt nicht. Das ist so, die ist so in ihrem sozialen Netz eingewoben und gehalten und auch die Angehörigen gegenseitig. Da habe ich gar nichts zu melden irgendwie. Und sie hat auch einen Beruf gemacht, der ihr Freude gemacht hat. Ja, die war jeden Tag draußen mit ihren Tieren. Die hat viel und hart gearbeitet. Das hat man ihr auch angesehen. Aber sie hat eben was getan, das sie Freude gemacht hat. Und ein weiterer Punkt ist eben dieser tiefe Glaube und eine Spiritualität oder Religiosität bei ihr. Und das heißt ja nicht, dass jetzt jeder an den Märchenonkel, den uns irgendwelche Institutionen verkaufen möchten, glauben soll. Es geht für mich einfach, oder es ist für mich so eine Erinnerung, so sehr ich mir eben einbilde, ein rationaler, aufgeklärter, naturwissenschaftlich denkender Mensch zu sein, mich immer wieder mit diesen basalen Fragen des Lebens zu konfrontieren. Also wo komme ich her? Was mache ich hier? Wo geht's irgendwann hin für mich? Und ich muss ja noch nicht mal auf die Antwort kommen, aber mir die Fragen immer wieder vor Augen zu führen und zu schauen, ob ich on track bin, ob ich die Liebe in mir kultiviere, ob ich demütig versuche, irgendwas in meinem kleinen Leben besser zu machen und mir dabei in den Spiegel schauen kann. Das erscheint mir sehr relevant. Und zu guter Letzt hat sie eben gesundheitlich auch einiges richtig gemacht. Sie hätte sehr wahrscheinlich keine bewusste Strategie oder so ein durchdachtes Konzept, wie ich das meinen Klienten anbiete, aber sie hat auf jeden Fall die No-Brainer mal mitgenommen. Ja, sie hat nicht geraucht, sie hatte kein Übergewicht, sie hat immer wieder da in der Natur, glaube ich, ihre Balance gefunden, wenn es mal trubelig war. War viel in der Natur und so. Und das ist einfach ganz viel wert oder eine ganz wichtige Säule, um eben, genau, um dann so gehen zu dürfen. Genau, und vielleicht sind diese beiden Patientenfälle für dich auch eine Inspiration. Auch der Herr Müller, ja, von dem können wir ja auch was lernen, wenn wir sehen, okay, so wollen wir es eher nicht. Da krampfhaft und mit Gewalt und mit Scheuklappen am Leben festhalten. Vielleicht, weil wir irgendwas noch nicht erledigt haben. Aber eben auch die Frau Meier mit dem, wie sie es geschafft hat. Und uns an diese, ja, an diese Kernaspekte eines guten Lebens erinnern. Also die Beziehung, der Sinn in der Arbeit, in dem, was wir tun, die spirituellen Fragen, wie auch immer die dann aussehen möchten und die Gesundheitssäulen oder Gesundheitsaspekte ganz konkret mit Ernährung, Bewegung, Schlaf und allem, was dazugehört. Vielleicht magst du dir oder vielleicht bietet es sich für dich an, dass diese beiden Patienten da eine Inspiration für dich sind und das würde mich freuen. Für jetzt danke ich dir fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger Leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.